Hallo zusammen. Heute seit langer, langer Zeit mal wieder ein kleiner Disclaimer vorab. Ich bin seit 2022 Netzwerkpartnerin und 2024 Mitglied der CPPD. CPPD bedeutet Coalition for a Pluralistic Public Discourse und das Ganze ist ein Netzwerk mit vielen, vielen tollen Leuten, WissenschaftlerInnen, AutorInnen, JournalistInnen, KünstlerInnen, die sich mit pluralistischer Erinnerungskultur oder Erinnerungskulturen auseinandersetzen. Die heutige Folge ist eine Kooperationsfolge, denn seit diesem Herbst darf ich einige Folgen des CPPD-Podcasts Erinnerungsfutur hosten und auch da spannende Gespräche führen. Und dieses Mal haben wir den gar nicht so selten auftretenden Fall, dass meine Gästin Susanne Siegert auch Mitglied des CPPD-Netzwerkes ist. Es gibt sehr viele Überschneidungen zwischen kleine Pause-Gästinnen und dem Netzwerk, auch schon bevor ich Folgen moderieren durfte. Und das hat jetzt dazu geführt, dass wir diese Folge und vielleicht auch die nächste Folge gemeinsam herausgeben werden. Das verändert vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen die Themenschwerpunkte, aber schlägt vielleicht auch ganz interessante Brücken und eröffnet neue Denkräume. Ich bin gespannt, was ihr sagt und freue mich natürlich wie immer über Feedback und Interaktion. Und jetzt erstmal viel Spaß und interessante, neue, weiterführende Gedanken beim Gespräch mit Susi Siegert beziehungsweise @keine Erinnerungskultur. Viele von euch werden sie wahrscheinlich über ihre Social Media Accounts kennen.
Kleine Pause.
Begegnungen in der Teeküche.
Dann hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich sage bewusst Podcast-Folge, weil wir heute relativ spontan entschieden haben, dass wir eine kleine Kooperationsfolge machen. Also auf der einen Seite ist es jetzt kleine Pause-Podcast Begegnungen in der Teeküche und gleichzeitig, weil wir beide Mitglieder im Netzwerk der CPPD sind, ist es auch eine Folge Erinnerungsfutur, der Podcast der CPPD, den ich ja auch schon mal gehostet habe. Ich bin gespannt, wie wir das heute hinbekommen. Ich glaube tatsächlich, beim heutigen Thema funktioniert es ganz gut, Themen zu verbinden. Damit ich jetzt nicht zu viel verrate, fände ich super, wenn du, meine Gästin, dich vielleicht einmal selber vorstellen würdest.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich, hier zu sein. Und es ist auch voll cool mit der Collab irgendwie, weil ich habe den CPPD-Podcast super viel gehört, auch in Vorbereitung von meinem Buch und so. Und dass wir das jetzt so machen, ist irgendwie fast schon so ein kleiner Full-Circle-Moment. Also schön. Ja, ich bin Susi, Susanne Siegert, und ich spreche seit 5 Jahren mittlerweile auf Instagram und TikTok über Nazi-Verbrechen. Und ich habe jetzt ein Buch geschrieben. Und das Ganze, was ich so mache, hat immer so diesen Slogan, was man in der Schule nicht über Nazi-Verbrechen lernt. Also mir geht's dann um Perspektiven, die man vielleicht noch nicht kannte, die in den meisten Fällen ich auf jeden Fall bis zu dem Zeitpunkt der Recherche noch nicht kannte.
Vielen, vielen Dank. Das Buch, habe ich gerade schon gesagt, liegt hier vor mir. Es liegt auch vor dir. Ich durfte schon lesen. Wir können ja gleich mal überlegen, je nachdem wie unser Gespräch verläuft, ob du auch ein bisschen was lesen möchtest. Vielleicht eine kleine Stelle, um so ein bisschen reinzuschnuppern. Jetzt ist es in meinem Podcast. Das klingt jetzt so seltsam, aber wir starten mal so, wie ich immer starte, würde ich sagen. Ja, so, meine Gästin immer bitte am Anfang 3 Sätze, die sich hinter Zahlen verbergen, zu vervollständigen. Hättest du Lust darauf, dass wir damit loslegen?
Yes, let's go.
Dann bräuchte ich eine erste Zahl zwischen 1 und 40.
Die 33.
Okay. Respekt im Kontext Schule bedeutet für mich?
Oha. Respekt im Kontext Schule bedeutet für mich Augenhöhe und ernst genommen werden. Und ich spreche da jetzt ja aus einer Perspektive, die sich jetzt noch an Schülerinnen-Dasein erinnert, aber danach eigentlich nie wieder Kontakt hatte mit Schule. Also sei es als pädagogisches Personal, aber auch ich habe jetzt kein Kind, was zur Schule geht oder so. Deswegen, das ist aber das Erste, was mir eingefallen ist. Begegnungen auf Augenhöhe.
Vielen Dank. Ich finde es immer so lustig oder spannend, ja, dass sehr, sehr viele meiner Gästinnen oder GesprächspartnerInnen immer sagen, dass sie mit Schule eigentlich gar nichts mehr im Hut haben und oder nicht mehr viele Berührungspunkte haben. Und gleichzeitig hast du ja jetzt gerade schon gesagt, dass so Voll. Der Slogan für deine Arbeit auch von Anfang an so ein bisschen war, alles, was man in der Schule nicht über Nazi-Verbrechen lernt. Also ich bin gespannt, was wir dazu gleich noch hören oder was wir da noch besprechen werden. Aber es ist gut, dass dieser Take direkt zu Beginn schon kommt. Cool, danke. Dann eine zweite Zahl.
Dann mache ich die 22.
Für mich bedeutet gesellschaftliche Verantwortung im Kontext Schule, ... Und da könnte man vielleicht schon ein bisschen auch die Erinnerungskultur mit reinnehmen, oder?
Gesellschaftliche Verantwortung im Kontext Schule bedeutet für mich mitdenken und drüber hinausdenken. Also ich glaube, über die eigene Perspektive hinaus, aber auch über das Klassenzimmer hinaus, über die eigene Schulzeit hinaus, also einfach so dieses Mitbekommen, was auch drüber hinaus wichtig ist. Also wirklich eigentlich so für dieses fürs Leben lernen, ne? Was ja so, glaube ich, die Vorstellung ist vom Best Case. Aber das ist das, was für mich Verantwortung bedeuten würde an der Stelle, ja.
Ja, Schule ist ja auch immer so ein bisschen Mikrokosmos des Makrokosmos und oft, also Makrokosmos-Gesellschaft und oft ist es trotzdem so ein bisschen voneinander getrennt, also zumindest in bestimmten Aspekten. Danke. Dann eine dritte Zahl.
Dann nehme ich noch die 32.
Das ist schon das zweite Mal, dass die vorkommt und jetzt, wo ich sie sehe, denke ich, ich hadere eigentlich mit den Begriffen, deshalb müsste ich den verändern, aber ich lese jetzt trotzdem vor. Eine Schulgemeinschaft ist dann, jetzt kommt der Begriff, stark, wenn...
Wieso haderst du? Mit stark haderst du? Oder?
Ja, ich glaube schon, weil es ist so eine Frage, wie definiert man stark? Also das können natürlich auch alle, die den Satz dann beantworten müssen, machen. Es ist ja vielleicht nicht meine Aufgabe. Aber ich merke irgendwie immer so beim Vorlesen dieses Satzanfangs, dass ich da so stocke und selber so denke, naja, stark. Und ich weiß aber nicht mehr, warum ich das damals aufgeschrieben habe. Es ist schon so lange her.
Ja, boah, schwierig. Ich hatte vor 3-4 Wochen auch Klassentreffen beziehungsweise sogar Schultreffen und zwar halt so nach jetzt bald 15 Jahre Abi fast. Aber das heißt, es alle Jahrgänge sind ja in die Schule gekommen. Es war so 50 Jahre Feier der Schule und das hat sich schon sehr schulgemeinschaftlich angefühlt. Deswegen habe ich gerade überlegt, ob ich daraus irgendwas was ziehen kann. Aber das, ich glaube, eine Schulgemeinschaft ist stark, wenn halt die Verbindungen, die man untereinander hat, stark sind. Ne? Und das betraf jetzt bei uns in dem Fall untereinander die Beziehungen unter den ehemaligen MitschülerInnen. Viele davon sind eben immer noch so meine engsten Freundinnen eigentlich, mit denen ich die Tage zuvor noch verbracht hatte, vor dem Klassentreffen. Aber Verbindungen auch zu ehemaligen Lehrkräften, zu auch selbst SchülerInnen, die jetzt da heute dann Kuchen verkauft haben, wo ich dachte, irgendwie habe ich trotzdem eine Verbindung zu denen, einfach weil wir an dieselbe Schule gegangen sind oder gehen. Also ich glaube, das macht's aus, diese Beziehungen untereinander, wenn die stark sind, dass dann auch so eine Gemeinschaft sich stark anfühlt.
Cool, also vor allen Dingen Beziehungsarbeit. Dazu kann das Wort ja tatsächlich auch gut passen, würde ich sagen. Ich glaube, in anderen Bereichen ist es irgendwie ein bisschen schwieriger zu definieren, was stark ist. Aber so eine starke Beziehung kann man vielleicht, oder enge Beziehung oder gefestigt oder sowas, da passt es vielleicht ganz gut. Okay, dann lass uns mal einsteigen in deine Arbeit und um so einen kleinen Überblick zu bekommen, du hast ja eben schon gesagt, was du machst und das so kurz angerissen. Jetzt ist der Titel deines Buches ja Gedenken, Neudenken, wie sich unser Erinnern an den Holocaust verändern muss. Ich habe mich auch mit einem Kollegen, Grüße gehen raus, kurz über den Titel so ein bisschen unterhalten und wir haben beide gesagt, das ist ja schon auch ein mutiger Titel, ne? Mhm. Zu sagen, Gedenken, Neudenken, weil es ja etwas ist, was auch so permanent irgendwie im Prozess ist, ja. Also es gibt die HistorikerInnen Streits, ne? So, es gibt seit vielen Jahren eigentlich auch eine große Debatte, also große Debatten, Jahrzehnten darüber, wie Gedenken eigentlich in Anführungsstrichen funktionieren kann. Und so einen Titel zu formulieren, ich weiß ja gar nicht, ob du ihn letztlich so entschieden hast, aber also ein Buch rauszubringen mit einem Titel, der irgendwie impliziert, und ich mache jetzt Vorschläge, und das ist so die Art und Weise, wie es neu gedacht werden müsste.
Voll, also der Titel war auf jeden Fall meine Idee, aber nicht meine Präferenz, kann ich auch sagen. Ich hatte nämlich das Buch, kann ich ja auch verraten, ganz gerne keine Erinnerungskultur auch nennen, weil ich fand es irgendwie einen Titel, den ich ja auch wegen meines Accountsnamens oft angesprochen werde, und ich dachte, das passt irgendwie auch, weil er so neugierig macht und auch vielleicht ein bisschen verwirrt. Der Verlag fand das ein bisschen zu um die Ecke gedacht, so gerade für Leute, die vielleicht das im Bücherregal sehen und meinen Account eben nicht kennen. Deswegen war dann die zweite Option Gedenken oder Denken. Und ja, ich habe auch gemerkt, als du es gerade so ausgeführt hast, ich habe da auch immer natürlich das Gefühl so, oh Gott, wer bin ich, jetzt hierher zu kommen und sowas zu formulieren wie Gedenken oder Denken, und so müssen wir es machen. Aber also, ne, was ist meine Sprechposition, die sich jetzt nicht schon seit 30 Jahren irgendwie wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigt, sondern da noch nicht so lange dabei ist und da ja immer noch ganz oft auch als die TikTokerin irgendwie auftritt oder so. Aber ich glaube, das ist genau was mir auch wichtig ist und was auch Teil von meinem Prozess war, zu merken, dass man da sehr wohl eine Sprechposition hat und sehr oft eben so spricht, als würde man so außerhalb dieser Sprechposition stehen. Denn meine Sprechposition ist ja die voll als Nachfahren von Tätern und Täterinnen mit Uropas, die eben in der Wehrmacht gekämpft haben. Und dann über zu denken, so bei dem Thema, nee, ich halte mich da irgendwie raus und lass mal andere machen, ist eigentlich an der Stelle nicht legitim und auch nicht das, was ich dann nie machen wollte. Und dachte dann, meine Gedanken dazu, die sind vielleicht nicht für alle super neu, aber sollen vor allem auch neue Leute reinholen. Ne? Dass ich auch möchte, dass Leute sich angesprochen fühlen, die bisher dachten, wie ich auch, sie hatten keine Sprechposition und sie haben noch nie vielleicht auch Bücher zu dem Thema gelesen. Das gibt ja auch sehr, sehr viele, aber die sind vielleicht auch sehr wissenschaftlich geschrieben. Deswegen geht es mir schon auch so um dieses demokratische Element. Also neu ist, dass eben auch mehr Menschen sich davon angesprochen fühlen sollen, ihre Rolle irgendwie da auch akzeptieren und dann ausfüllen sollen.
Du sprichst jetzt von Verantwortungsübernahme, also Gedenken, Neudenken im Sinne von, jeder macht so eine Standortreflexion vielleicht, ne, oder so eine Positionierungsreflexion und überlegt mal, okay, wie füge ich mich eigentlich in so ein Feld des Gedenkens ein? Wo stehe ich an welcher Stelle? Und das kann ja auch oder ist ja logischerweise auch nicht immer die gleiche Position oder kann sich situativ auch so ein bisschen verschieben. Jetzt sprichst du vornehmlich über das Gedenken oder das Erinnern an den Holocaust und nimmst da eine ganz spezifische Position ein. Das hast du ja auch gerade schon benannt. Da würde ich gerne gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen, so wie du dazu gekommen bist und wie sich dadurch vielleicht auch dein Blick verändert hat. Und vorher noch so kurz auch eine zweite Ebene mit reinnehmen, nämlich Gedenken, Neudenken im Sinne von so einer gegenwärtigen Reflexion, wo auch was pädagogisch-didaktisches vielleicht mit drin steckt. Denn das machst du ja auch, indem du sagst, ich wähle bewusst Social Media oder ich habe auch bewusst Social Media als den Raum gewählt, diese Themen oder das meine Themen, diese Themen, die ich ansprechen möchte, zu präsentieren. Du hättest ja auch sagen können, ich schreibe direkt ein Buch so und gehe nicht diesen Umweg, auch wenn sich das natürlich immer, es gibt ja eine Genese, wie das passiert ist und so. Mhm. Aber diese Ebene finde ich da auch spannend, weil dieses Neu kann ja auch in dieser Hinsicht gelesen werden.
Auf jeden Fall, soll es auch. Also, dass da sowas wie TikTok auf jeden Fall eine Rolle spielt oder soziale Medien generell und man das, glaube ich, auch nicht nur in Anführungszeichen diesen Akteuren dann überlässt, die bisher eine große Rolle gespielt haben, was halt sind Institutionen, natürlich eben Schule, PolitikerInnen, die eben zu Gedenkveranstaltungen, Anlässen irgendwie auftreten. Also ich glaube, das spielt auch eine große Rolle, dieser also Eindringen auch in das Private. Also das ist ja bei TikTok oder Instagram der Fall, ne, dass man das eben auf seiner Couch, im Bus, auf Klo, macht man die App auf und sieht dann diese Videos, hat also auch da Einblick in dieses Thema, aber auch dann diese Ausgestaltung der eigenen Rolle, dass es nicht bedeutet, dass man dann auch bei Gedenkveranstaltungen Reden halten muss oder irgendwie auch selbst Stolpersteine putzen oder sowas, sondern dass man irgendwie auch sehr im Privaten reflektiert eben über Rolle der eigenen Vorfahren, über was ist passiert vor der eigenen Haustiere. Also das ist, glaube ich, auch echt was sehr, sehr Privates, was gar nicht unbedingt in die Öffentlichkeit muss und auch nicht auf Social Media, sei es durch eigene Videos oder durchs Teilen von irgendwelchen vielsagenden Sharepics. Deswegen, ich glaube, das Genau, das ist ein großer Vorteil von TikTok, so dieses sehr, sehr private und sehr intime ja auch. Ne? Es hat nicht so dieses in der kleinen Pause eben, dass man dann so diese Gruppendynamik hat mit anderen Mitschülern und Mitschülerinnen, sondern man ist da wirklich erstmal alleine mit diesem Inhalt und hat dann aber hoffentlich da so, wird an die Hand genommen durch im besten Fall eben die Person, die da irgendwas vorträgt oder Leute in den Kommentaren oder im Postfach, ja.
Jetzt geben Plattformen ja auch bestimmte Dynamiken vor, ne, oder bestimmte Mechanismen, wie sie funktionieren. Und auch darauf gehst du ja ein. Da müssen wir gar nicht zu lange drüber sprechen, aber vielleicht kannst du mal so einen kleinen Einblick geben, wie das denn überhaupt funktioniert. Weil viele vielleicht auch denken, gut, aber jetzt sind es ja schon auch komplexe Themen, die du besprichst. Und das ist eben auch eine reduzierte Form oder einen begrenzten Raum, den man dann irgendwie bespielen muss. Und da beschreibst du ja so ein bisschen, wie du dir das auch angeeignet hast oder wie du da vorgehst. Würdest du das teilen? Also ohne,
ja,
dass es dein Geheimnis teilt.
Ich glaube, das ist,
ich finde das schon spannend, auch für zum Beispiel Lehrkräfte, aber auch alle anderen, so ein bisschen zu durchblicken, ja, wie man das angehen kann. So.
Ich glaube, mir ist es auch wichtig zu sagen, dass es eben überhaupt kein Geheimnis ist, sondern dass es wirklich eigentlich sehr, sehr einfach ist, auch zu reproduzieren und das irgendwie dann ähnlich zu machen. Das Ding ist, man braucht halt einfach ein gutes Skript. Also es ist auf jeden Fall nicht so, dass ich mich einfach vor eine Kamera stelle und dann reinspreche und mal hoffe, dass dann irgendwas Schlaues rauskommt, sondern ich habe eine Recherche, die sehr ausführlich und lang ist und dann irgendwie gipfelt es in einem Skript, was auch erstmal lang ist, was immer kürzer wird, was immer spitzer wird und was dann vor allem mit einem sehr, sehr starken ersten Satz beginnen muss, einfach weil man gegen sehr, sehr viele andere Inhalte ankämpft. Und dann ist einfach notwendig, dass man auf dieser For You-Page auf TikTok, heißt das ja so, ne, dieses, wo man, was man aufmacht und sofort kommen die ganzen Videos in der Abfolge, dass man dann da irgendwie heraussticht gegenüber vielleicht anderen Videos und Leute nicht sofort weiter swipen, sondern erstmal kurz hängen bleiben, neugierig sind und sich das anhören. Und dafür gibt's so ein paar Techniken, aber die habe ich mir auch nicht ausgedacht, ne, so dass man mit irgendwelchen vielleicht erstmal polarisierend klingenden Fragen beginnt, dass man es gibt visuelle Hooks, ne, dass man sich zum Beispiel während das Video anfängt schminkt. Das ist eine visuelle Hook, die Leute dann erstmal irritiert oder anspricht oder zumindest neugierig macht, das Video sich anzugucken, weil man denkt, man hat jetzt gleich einen sehr intimen Einblick in den Moment, wenn eine Person sich schminkt und dabei irgendwas Persönliches erzählt. Also das, wenn man einmal so durchschaut, sage ich mal, als Methode, dann fällt einem das mal auf, dass alle erfolgreichen Videos und zwar zu allen Themen, von allen Creatern, von allen Marken und eben auch von mir zum Beispiel, dass die gemeinsam haben, dass sie einen Einstieg haben, der Leute erstmal dazu bringt, das Video weiter zu gucken als eine Sekunde. Und das, glaube ich, ist auf jeden Fall ein Handwerk und kann man aber auch lernen, wenn man die Plattform irgendwie viel nutzt und dann merkt, ne, wie wird da gesprochen, wie wird da gefilmt, wie wird da geschnitten. Das ist auf jeden Fall kein unüberwindbares Hexenwerk, was niemand anders irgendwie kann.
Total spannend. Und ja, auch wichtig, gerade wenn man, das kann man jetzt benennen, wie man möchte, Antidiskriminierungsarbeit macht, im Bereich Erinnerungskulturen arbeitet, auch generell Demokratiebildung und so weiter, weil wir ja auch wissen, dass diese Plattformen durchaus auch von antidemokratischen AkteurInnen sehr professionell genutzt werden. Und ich finde es einfach auch wichtig, das rauszustellen, weil da ja auch was Politisches mit drin steckt. In diesem, wenn wir uns diese Ebene anschauen und sagen, wir müssen neue Wege finden, um Gesellschaft und vielleicht auch junge Menschen zu erreichen, dann gehört das ja mit dazu. Deshalb ist es dann vielleicht doch nicht so ein hochtrabender Titel, wie es vielleicht erstmal klingt, sondern tatsächlich auch eher so was Dynamisches, Reflexives als so ein und so bitte jetzt machen.
Ja. Voll, voll. Es geht ja auch gar nicht irgendwie um irgendeine 180-Grad-Wende. Ne? Das merkt man dann ja auch, wenn man das liest. Es ist ganz oft zu Ergänzungen neuer Perspektiven zu bereits bestehenden, die einfach da wichtig sind, um das neu anzugehen und auch eben im Privaten anders und neu wahrzunehmen.
Apropos Perspektive, das haben wir jetzt eben schon gehört, du plädierst für eine Veränderung auch im Sinne von einer Reflexion über die Verantwortung als NachfahrInnen von Tätern oder der TäterInnen-Generation. Das hast du ja gerade am Anfang schon gesagt, dass das deine Perspektive ist, aus der du sprichst. Kannst du so ein bisschen beschreiben, was du konkret mit dieser Verantwortung meinst oder was das für dich so bedeutet?
Mhm. Genau, also bei mir war das schon immer jetzt irgendwie ein Thema. Das heißt, das wurde nie totgeschwiegen. So, ich wusste, dass meine Opas zum Beispiel in der Wehrmacht waren, einer meiner Opas auch gefallen ist, während meine Uroma mit meinem Opa schwanger war. Das heißt, er hat auch seinen Vater nie kennengelernt. Und das war schon ein Thema, über das wir gesprochen haben. Aber ich habe da jetzt auch nie besonders viele Fragen gestellt. Und ich glaube, was ich dann gemerkt habe, ist eher ist eine Scham, aber keine Scham über seine Taten und potenziellen Verbrechen, sondern eher eine Scham darüber, dass ich darüber nicht sehr viel wusste und darüber auch sehr vage gesprochen habe, also sehr leer gesprochen habe. Also ich habe, und das auch sehr, sehr lange, also wirklich bis recently, wo ich dann schon mal angefangen habe, über Verbrechen der Wehrmacht zu recherchieren und auch zu sprechen, aber dass ich dieses theoretische Wissen da dann irgendwie schon hatte und mir diese Rolle bewusst war von der Wehrmacht und deren Verbrechen, aber dass ich das gar nicht anwenden konnte so auf meine eigene Familienbiografie. Das ist ja, glaube ich, ganz oft der Fall, ne, dass man das irgendwie weiß und man spricht von den Nazis, aber man macht halt nicht so die Verbindung zu den eigenen, zu eigene Familiengeschichte. Und ich glaube, das ist auch, was ich mit Verantwortung meine, dass man darüber spricht und dass man es schafft, darüber zu sprechen, so konkret, wie es irgendwie geht eben, aber trotzdem dabei faktisch richtig bleibt, dass man aber nicht immer so dieses leere Sprechen da annimmt an der Stelle und irgendwelche hohlen, leeren Phrasen verwendet. Wenn man das nicht kann, wenn man einfach sagt, es gibt da das Wissen irgendwie nicht, die Quellen nicht, klar, dann kann man das aber auch entsprechend kennzeichnen. Aber ich glaube, dieses Wissen, was schon da ist, und es wurde schon sehr viel dazu geforscht, das anzuwenden auf eigene Familienmitglieder. Das ist das, was ich als Verantwortung wahrnehme und wo ich eben was auch erstmal nachholen musste in den letzten Jahren.
Ja, und dabei ist dein Buch oder die Art und Weise, wie du schreibst, auch irgendwie so ein Doppeldecker, weil du auf der einen Seite auch ganz praktisch Tipps gibst, wie man das machen kann, damit es eben nicht so ein leeres Sprechen bleibt. Also du sagst dann, also du zeichnest so ein bisschen deine Geschichte nach und wie du auch versucht hast, Dinge zu erfahren über Gespräche in der eigenen Familie hinaus, über Archive beispielsweise. Schaffst es aber dann auch immer mit so einem kritischen Blick, also konstruktiv kritischen Blick, aber durchaus sehr bewusst auch auf diese beispielsweise Archive zu schauen, ja, und immer wieder so Fragen zu stellen. Also das war so ein Abschnitt in deinem Buch, der mich auch bei der Lektüre wirklich so ins Nachdenken gebracht hat, weil es so, ja, wie soll ich sagen, so dicht ist an diesen Stellen im Buch, ja. Also ich beschäftige mich auch viel mit dem Thema Erinnerungskulturen und merke dann immer wieder, wie krass dann doch manche Sachen vielleicht nicht im Kopf sind oder wie viele Aspekte man noch hinzufügen muss. Ganz konkret meine ich damit jetzt so die Fragen, die du stellst, so warum sind eigentlich Informationen von Opfern der Shoah, aber auch insgesamt Opfern des NS-Regimes viel, viel leichter zugänglich als die Informationen über TäterInnen oder insgesamt so dieses Herausfinden, welche Rolle hat eigentlich wer gespielt? So.
Ja, voll. Also erstmal danke, dass du das sagst, weil das auch Gedanken sind, die mir in den letzten Jahren eben immer gekommen sind, ne? So, wow, ich habe irgendwie, kann jetzt so mit ein, zwei Tipps herausfinden, welche jüdischen Verfolgten so in meiner Straße gelebt haben und zwar alles von denen mit Augenfarbe, welche Größe eben beschrieben von den Nazis, welche Namen der Eltern und so weiter und dann angefangen, meine eigenen Urgroßeltern zu recherchieren und das war dann mit sehr viel mehr Anträge und mit Geld auch verbunden. Deswegen, das es war ein Gedanke, die ich hatte und ich freue mich auch irgendwie darüber, dass jetzt andere Menschen dann auch diese Gedanken irgendwie teilen und eben auch diese Fragen lesen und darüber auch vielleicht ein bisschen den Kopf schütteln. Auf jeden Fall, das war auch eine Erkenntnis, die mich sehr schockiert und negativ fasziniert hatte, wie krass da die Diskrepanzen einfach sind in der Recherche.
Absolut. Und welche Spannungsfelder sich dadurch automatisch auftun. Ein zweites Spannungsfeld könnte ja auch sein, da kannst du jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr zu sagen, so die Bedeutung dessen, ganz spezifische Geschichten zu erzählen. Also zu sagen, ich schaue mir jetzt vielleicht nicht nur beispielsweise, also sowohl in der Verortung als auch was die Personen angeht, also ich schaue mir jetzt beispielsweise nicht nur, ich mache es bewusst in Anführungsstrichen, ja, also die bekannten Gedenkstätten an, die KZ-Namen, die so jeder kennt, ja, sondern ich gucke wirklich, was gibt es hier lokal vor Ort, bei dir war das deine Heimat und damit aber auch verbunden die Geschichten einzelner Personen und auch da tut sich ja wieder so ein Spannungsfeld auf, wie viel davon, ja, veröffentlicht man dann, wie viel erzählt man das, wie erzählt man das sensibel, weil man viele Personen ja nun mal auch nicht mehr fragen kann, ob sie das möchten oder nicht. Diese Gedanken, das meine ich mit diesem Doppeldecker, der da so mitschwingt, die finde ich eigentlich besonders interessant, weil die ja für eine Sensibilisierung auch in Bezug auf das eigene Handeln in diesen Kontexten oder das eigene Arbeiten in diesen Kontexten vermitteln.
Ja, das ist ja auch was ich bei ganz vielen Videos mir immer wieder stelle, ne? Also gerade wenn ich Videos mache zu irgendwelchen Experimenten, die die Nazis gemacht haben in Lagern und Menschenversuche, dann gibt's davon in der Regel auch sehr, sehr viele Fotos eben auch gemacht, auch von den Nazis, ganz oft Propagandafotos, die zu teilen. Ich weiß, das sind Fotos, die teilweise sehr eindringlich sind, ne, die man nicht vergisst, eben weil sie oft auch einfach sehr, sehr grausam sind. Aber da dann vielleicht doch nochmal ganz kurz einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, was ist der Hintergrund von diesem Foto? Kann ich den einordnen und kann ich da in dem Moment auch, habe ich die Zeit, ne? Das ist ja dann doch einfach eine begrenzte Zeit und wie viel von diesen 90 Sekunden bis 2 Minuten möchte ich mir an der Stelle nehmen, noch einzuordnen, hey, dieses Foto ist aus einer bestimmten Perspektive erstellt und hat deswegen die und die Aussagen, die mitschwingen, ohne dass man es vielleicht auf den ersten Blick sieht, aber natürlich auch in zweiter Linie auch zu sagen, sind da Menschen abgebildet, oft deren tote Körper oft sehr ja, entstellt, unterernährt und so weiter, nackt, sind das Fotos, die ich gerne hätte, dass geteilt werden von Nachfahren, von Tätern, umso mehr, ne, würde ich das wollen, dass es von meinen eigenen Vorfahren auch geteilt wird. Ich glaube, das sind so Fragen, die ich mir da immer wieder mal stelle, aber die ich auch dann schon offen in Videos thematisiert habe, so, ne, zu sagen, ich könnte euch das jetzt zeigen, diese Fotos von Opfern von Experimenten, aber ich zeige euch stattdessen eher Fotos, wie die Opfer eben vor ihrer Verfolgung ausgesehen haben und erzähle dann von der Seite eher die Geschichte. Also ich glaube, das ist auch was, was man nutzen kann und um auch ein bisschen damit zu brechen, ne, und zu sagen, man erwartet bei dem Thema immer die grausamsten Bilder, die es halt nun mal auch gibt und die man halt auch kennt von vielen Dokumentationen, die irgendwie auch auf NTV und Co. laufen. Aber dass man dann trotzdem kurz mal Leute vielleicht auch aufschreckt und sagt, aber ja, denk mal drüber nach, dass jede Person in diesem Berg aus nackten Leichen an der Stelle einfach eine Person ist, ein Individuum mit einer Geschichte und auch Nachfahren und Nachfahrinnen, die heute vielleicht auf diese Bilder blicken.
Ja, das ist ja auch keine neue Debatte. Wir kennen Begriffe wie Leichenbergpädagogik, der immer wieder auftaucht. Da kann man jetzt auch selber nochmal so ein bisschen recherchieren, wie das auch ja wissenschaftlich immer wieder eingeordnet wurde und so. Aber ich finde schon, dass das eine neue Dimension annimmt, seitdem wir so viel auf Social Media abhängen. Ja? Also, und einfach das Visuelle, nicht, dass es vorher keine Rolle gespielt hat, aber einen starken Aufwind bekommt und man sehr darüber nachdenken muss. Also es hat ja auch so einen Gegenwartsbezug generell in die Frage darüber, was verletzt eigentlich die Würde von Menschen und was muss man vielleicht sehen, um zu verstehen. So.
Ja, genau, diese Bilder, gerade wenn man, ne, ich habe ja jetzt von diesen starken Einstiegen gesprochen, natürlich sind diese Bilder auch auf eine komische Art, während dass diese Bilder auch, ne, dass man so ein Bild zeigt und man ist sofort thematisch ja auch verortet und man ist vielleicht schon geneigt, erstmal kurz nicht weiter zu swipen, weil man so einen Schockmoment erlebt, aber ich glaube, das ist genau das, was ich jetzt auch nicht möchte und auch sage, das ist so eine Sache, also ich finde, es gibt viele so, ich sag mal, erstmal Regeln oder Dinge, an die ich mich halte, wo ich jetzt aber auch sage, das sind dann immer, kommt auf das Thema an, aber das ist zum Beispiel eine Regel, die für alles gilt, dass ich so diese nackten Leichen und diese Bilder, die man da eben zeigen könnte und auch vielleicht zeigen kann, um einen starken Einstieg, in Anführungszeichen, zumindest eben Aufmerksamkeit stark, sage ich mal, zu erzeugen, dass ich mich entschieden habe, das auf jeden Fall nicht zeigen zu wollen, ja.
Jetzt sprechen wir ja auch über pluralistische Erinnerungskultur und das ist auch bei dir Thema. Also du nimmst ja sehr bewusst wahr, dass wir eben nicht in einer homogenen Gesellschaft leben. Wenn wir die Adressatinnen von Inhalten in den Blick nehmen, dann ist es ja, können die ja auch sehr unterschiedlich positioniert sein. Und deshalb beschäftigst du dich ja auch mit unterschiedlichsten Geschichten oder versuchst beispielsweise auch feministische Perspektiven in deine Arbeit mit einzubauen oder queerfeministische Perspektiven. Und auch das kann man ja unter Pluralität verstehen. Also oft denken wir da ja nur an ja, Deutschland als Einwanderungsland und so, aber das kann ja auf unterschiedlichste Art und Weise natürlich definiert sein.
Ich glaube, da das ja immer noch einfach ein Projekt ist von mir auch als Privatperson und deswegen sind alle Perspektiven, die in diesen Inhalten irgendwie auftauchen, sei es Buch oder auch Videos, erstmal Perspektiven, die mir wichtig sind und die mir vielleicht bisher auch gefehlt haben. Und das war eine Erkenntnis, war eben diese, dass man auch mit dem feministischen Blick auf Verfolgte schauen kann oder auf die Nazi-Verfolgung generell. Und das ist dann erstmal auch was, wo ich weiß, das klingt dann so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen und so ein bisschen, boah, will man das jetzt auch noch so Vogue machen, ne, dass man sagt, da sprechen wir jetzt nochmal über die Frauen gesondert. Aber dann zu merken, dass es dafür sehr, sehr, sehr viele Argumente gibt, zu sagen, ja, das war natürlich erstmal, wurden Menschen verfolgt wegen ihrer jüdischen Herkunft, wie es die Nazis definiert haben zum Beispiel. Aber dass es trotzdem da auch Dimensionen gab, die einfach bei Frauen anders waren als bei Männern, dass sie auch als Mütter verfolgt und vergast wurden zum Beispiel, dass sie natürlich auch Themen wie sexualisierte Gewalt, Vergewaltigung und so weiter betroffen haben und vor allem dann auch zu merken, wie danach, nach ihrer Verfolgung damit umgegangen wurde, dass viele darüber nie gesprochen haben, einfach keinen Raum hatten, keiner gefragt hat, beziehungsweise sie sich auch geschämt haben, dass sie sich da in Anführungszeichen mit dem Feind eingelassen haben. Und dann aber eben auch zu merken, dass natürlich alles das Themen sind, die einem auch heute als Frau und wenn man sich die Debatte einfach um Frauen, über Frauen in der Gesellschaft anschaut, dass das immer noch so Themen sind, die einem da begegnen, ne? Eben diese Scham zum Beispiel von Opfern, dass sie nicht darüber sprechen können wollen, weil ihnen nicht geglaubt wird, weil sie sich schämen und so weiter. Also ich glaube, das war für mich eine Erkenntnis, okay, da kann man auch diesen Blick auf das Thema sprechen und da dann auch Verfolgte und deren Geschichte sichtbar machen, die vielleicht bisher noch nicht sichtbar gemacht werden konnte. Und deswegen ist das eben auch was, wie gesagt, auch wenn ich weiß, auf den ersten Blick ist man erstmal so irritiert, ob das wirklich notwendig ist, aber ich glaube, es ist schon notwendig, um da ja auch so, aber der Gegenwartsbezug einfach sehr stark ist und man dann, ne, zum Beispiel Gisèle Pelicot bei auch dann ihrem Fall merkt, da ist es ja ihr Satz, die Scham muss die Seite wechseln. Und ich glaube, das ist was, was man auch ganz gut da anwenden kann und sollte auf ehemalige verfolgte Frauen, die mit dieser Scham oft einfach gestorben sind.
Absolut. Hast du manchmal auch das Gefühl, also ich meine, das geht uns wahrscheinlich allen, also das uns ist jetzt definiert über alle, die in diesem Bereich politischer Bildungsarbeit unterwegs sind und vielleicht Antidiskriminierungsarbeit und so weiter, dass man eigentlich jeden Tag so aufwacht und man liest irgendeinen Take von irgendeinem Politiker, einer Politikerin und es gibt ja eigentlich immer wieder neuen Stoff. Also es ist ja, also es ist, ja. Das klingt jetzt irgendwie so, ja, so ein bisschen so Lachen aus Verzweiflung, ne? Also das kenne ich halt auch. Aber es ist ja auch wieder so ein Spannungsfeld, ne? Worauf reagiert man, ne? Was ordnet man irgendwie ein? Was kann man auch ja nutzen, um so einen Impact oder ein Nachdenken jetzt gerade in der Gegenwart auch über die politischen Umstände und so weiter heute zu motivieren vielleicht? Mhm. Und gleichzeitig kann ich mir auch vorstellen, dass es auch anstrengend sein kann. Ja. Ja. Immer wieder so dieses Gefühl zu haben, oh ja, das ist doch wieder was. Also je länger man diese Arbeit auch macht, desto größer natürlich auch das Wissen oder vielleicht auch die Bezüge, die man dann relativ schnell herstellen kann zu unterschiedlichsten Geschichten.
Voll. Also ich hatte das jetzt erst auch letzte Woche, weil es jetzt sehr oft CDU-PolitikerInnen oder Politiker betroffen hat, diese Anlässe. Also natürlich ein Friedrich Merz natürlich, der weinend in der Synagoge ist, der über das Stadtbild spricht, aber auch jetzt ein Lokalpolitiker, der diese Arbeit macht, frei als Kommentar hinterlassen hat unter einem Post von der Die Linke Niedersachsen. Und ich dann schon selber dachte, boah, das wirkt jetzt gerade so, als hätte man noch so eine eigene politische Mission, ne? Aber es waren halt immer Anlässe, die sich wirklich sehr, sehr stark angeboten haben und wo ich dann auch gemerkt habe, ja, klar, es ist was man in dem Moment dann auch so ein bisschen anprangert, aber mir geht es dann ja wirklich eher darum zu sagen, er hat Arbeit macht frei da gepostet, sagt selber, er hat gar nicht gewusst, was dieser Spruch bedeutet und hab dann das Video gemacht, in dem ich eben gesagt habe, ich glaube das eher nicht, weil das ist ja so eine große Ikone, ne, dieser Arbeit macht frei Schriftzug über dem Eingang des Stammlagers Auschwitz und habe dann eher so über die Herkunft von, also ne, das trotzdem geht es mir dann schon eher immer um diesen historischen Rückgriff und klar kann man das schon als unterschwellige Kritik wahrnehmen, aber das ist erstmal auch parteiunabhängig, wenn jemand so einen Spruch dann reproduziert, dann muss man das auch kritisieren können, aber genau, trotzdem ist mir da schon immer wichtig, dass ich dann diese historische Aufklärungskurve da irgendwie bekomme. Und dann das eher kritisiere als jetzt deren gegenwärtige Politik.
Total. Und da geht es ja auch um eine Einordnung, ne? Ohne zu vergleichen. Also ich glaube schon, dass das auch eine Arbeit ist, die diesen manchmal ja auch unpassenden Vergleichen oder Kundenvergleichen auch entgegenwirken kann, weil es dann um eine Präzisierung geht. Ja? Also das wirklich, also das kennen wir ja auch, dass dann ganz schnell Takes kommen, ja, irgendwer hat jetzt das und das gesagt und das ist ja wie 1933 und so, ne? Oder Demoschilder und so weiter, ja. Und da geht's ja schon auch gerade, wenn man einen Bildungsanspruch zumindest hat oder irgendwie auch da Menschen sensibilisieren möchte, was ich ja jetzt mal denke, dass du das möchtest, dann geht es ja auch um Präzision. Also und das befähigt dann natürlich auch dazu, da zu unterscheiden und präzise zu sein.
Voll. Also das ist auch, finde ich, immer wirklich ein schmaler Grat, ne? So nicht zu sehr diese Keule rauszuholen mit den Vergleichen und damit um sich zu schlagen, weil das ist ja auch eine Form von Bagatellisierung. Wenn alle sprechen wie Nazis, so, dann spricht niemand mehr wie Nazis, so ungefähr. Aber dass man, ne, das ist, glaube ich, wo ich auch immer dann selber ab und zu merke, aber dem Thema ist mir der Anteil, den ich noch beisteuern kann, also neu hinzufügen kann als historische Perspektive, der ist mir da zu klein oder vielleicht auch wirklich zu weit hergeholt oder zu historisch ungenau und dadurch irgendwie zu emotionalisierend, wenn man dann diese Vergleiche dann zu stark aufmacht, dann kommt schon auch vor, dass ich mich dagegen entscheide, das dann aufzugreifen. Aber in sehr vielen Fällen hat es jetzt halt dann doch irgendwie gepasst und ich merke ja auch, dass das was ist, was schon immer gut funktioniert, einfach weil Leute da dann, glaube ich, auch gerne so oder so eine Guidance auch brauchen, um das einordnen zu können und zwar unaufgeregt und ohne, dass man das auf ein Zitat runterbricht, sondern eben auch mal auf 90 Sekunden.
Ja, und es ist ja schon gut, wenn es Menschen gibt, die ein Bauchgefühl dazu haben und die sagen, okay, irgendwas stimmt hier vielleicht nicht mit diesem Vergleich oder dieser Aussage oder irgendwas irritiert mich, aber ich kann es vielleicht nicht so benennen. Und dann ist man ja oft irgendwie dankbar, es an anderer Stelle, ich nenne es jetzt mal, sortiert zu bekommen. Ja, also obwohl man dich natürlich jetzt nicht irgendwie anrufen kann und sagen kann, kannst du bitte mein Bauchgefühl sortieren? Stimmt hier nicht. Aber das kann ja schon helfen, weil das eben auch dann dein Spezialgebiet ist, genau das zu machen und auch ein bisschen aufzulösen. Hast du Lust, etwas zu lesen? Einen kleinen Ausschnitt? Jetzt haben wir nicht geplant, welchen. Aber
ja, voll. Warte mal. Ich gucke mal. Ich habe ja schon so ein paar Stellen markiert, die ich bei den Lesungen auch lesen möchte.
Yes, sehr gut.
Vielleicht bietet sich da was an. Dann würde ich die versöhnlichen Überlebenden, ist das auch was, was du denkst, was passen könnte? Das war auch was mir in der Recherche sehr hängen geblieben ist, beziehungsweise eigentlich zum ersten Mal so in der Recherche über dieses ehemalige Außenlager in meiner Heimat dann auf Biografien oder Überlebende gestoßen bin, die eben nicht so dieses persönlichen Zitate geliefert haben, sondern sehr, sehr klar und auch aggressiv Forderungen gestellt haben, weil das was ganz Neues für mich und deswegen hat das ja auch irgendwie viel Buch bekommen, viel Platz bekommen in dem Buch. Genau, ich fange mal hier an. Statt das ganze Jahr über wirklich das Fundament für einen nie wiederzulegen, etwa durch die dauerhafte Förderung von Gedenkorten und zivilgesellschaftlichen Initiativen, gesetzliche Maßnahmen zum Schutz gefährdeter Gruppen, durch eine konsequente Aufarbeitung und Strafverfolgung der Verbrechen, Kooperation mit ehemaligen verfolgten Gruppen und ihren Nachkommen oder einfach durch faire Entschädigungszahlungen, setzten sich viele PolitikerInnen lieber zu Gedenktagen 1 bis 2 Mal im Jahr als Repräsentantinnen eines geläuterten, mit der Vergangenheit versöhnten Deutschlands in Szene. Und dafür brauchen sie bis heute einerseits die Erinnerung an tote Juden und Jüdinnen, die als stille Zeuginnen der Vergangenheit nicht mehr so viel Raum einnehmen können, und andererseits die Lebenden in ihrer Rolle als jüdische Mitbürger, Mitbürgerinnen, wie sie in Reden oft heißt. Wir die Gegenwart nicht zu sehr herausfordern und stattdessen versöhnliche Vorzeigejuden bleiben sollen, um uns als ehemalige Tischergesellschaft Entlastung zu bringen. Solange niemand auf Verfehlungen hinweist, können wir uns bequem in dem Gefühl ausruhen, aus der Geschichte gelernt zu haben. Und sollten jüdische Stimmen doch die Komfortzone, die Selbstbild stören, werden sie schnell als undankbar, überempfindlich oder spaltend delegitimiert. Oder was sie sagen, wird so umgedeutet, dass es eben nicht mehr unbequem ist. In die Rolle des Vorzeigejuden sah sich auch Marcel Reif gedrängt, nachdem er 2024 zum Tag des Gedenkens an Opfer des Nationalsozialismus eine Rede im Bundestag halten durfte. Das schon erwähnte jiddische Zitat daraus, ursprünglich von seinem Vater Leon, bestimmte am nächsten Tag die Zeitungsüberschriften und Instagram-Zitatkacheln. Sei ein Mensch, sei ein Mensch. Der Vater Leon Reif hatte die Shoah überlebt, weil er von deutschen Industriellen Berthold Beitz als Facharbeiter eingestuft worden war und so vor der Deportation hatte gerettet werden können. Ähnlich also wie die sogenannten Schindlerjuden von Oskar Schindler. Ohne Beiz würde ich heute hier nicht stehen, sagte Marcel Reif, der 4 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs geboren wurde und mit seiner Geschichte sowohl Zuhörende im Saal als auch Hunderttausende vor ihren Smartphone-Bildschirmen zu Tränen rührte. Nur wenige Tage nach seinem viel zitierten und viralen Auftritt wehrte sich Marcel Reif in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung dagegen, in der Öffentlichkeit als Vertreter und Stimme aller Juden und Jüdinnen für das Gedenken an die Shoah wahrgenommen zu werden. Zitat: Ich werde mich nicht billig zum Vorzeigejuden machen. Sie sind einer der letzten Journalisten, mit denen ich die Absicht habe, mich so auszumehren. Ich merke, wie ich anfange, zum Handlungsreisenden zu werden, und das ist unerhört. Zitat Ende. Die differenzierte Kritik an der Migrationspolitik, die er auch in dem Interview äußerte, die Bemerkung, sein Vater würde im Zitat Grab rotieren, weil wir uns in Deutschland so wieder so viel vor Antisemitismus fürchten müssen, und Marcel Reifs Gedanken zum ritualisierten Nie wieder an Gedenktagen stießen in der Öffentlichkeit nicht annähernd auf das Interesse wie Sei ein Mensch. Weil es die unstrittige und damit bequeme Botschaft war, die besser in Schlagzeilen und auf Instagram-Kacheln passte und keine unbequeme Auseinandersetzung mit politischer Verantwortung forderte. Und ich finde, das ist so eine Stelle, die eben auch zeigt, ne, also die halt wieder diesen Gegenwartsbezug hat und man dann vielleicht auch dieses Zitat gesehen hat auf einer Kachel oder in irgendeinem TikTok-Video oder in einem Reel und sich dann erstmal nichts dabei gedacht hat. Und das ist auch so, glaube ich, ein Ziel, was ich habe, was so Leserinnen und Leser hoffentlich haben, dass man sowas anders einschätzen kann. Also dass man merkt, das ist ja erstmal in einer guten Absicht geschehen, dass man das dann so stark in den Fokus gesetzt hat, dieses eine Zitat, aber dass man eben darüber hinaus auch merkt, oh, aber da fehlt eine Perspektive oder da wird eine Perspektive so stark angestrahlt, dass der Rest eher dunkel bleibt, und dass man also im besten Fall zum Beispiel eine Gedenkveranstaltung besucht oder eben zu einem Gedenktag auf Instagram sich bewegt und man hat so ein bisschen das immer im Hinterkopf und bewertet dann, was man dort sieht und hört und liest, ein bisschen anders. Das ist so, was ich hoffe, weil ich merke, dass auch das was ist, was ich mittlerweile einfach mache und was bei mir diese ganze Recherche gebracht hat, sage ich mal. Das ist einfach, dass man das anders beurteilt.
Ja, und das ist auch nicht um die eigene Comfortzone geht, ja?
Ja.
Also ich glaube, das ist auch was da eine große Rolle spielt. Da gibt es auch andere Bücher, genug Bücher,
ja,
die man dazu lesen kann. Und das machst du in deinem Buch natürlich auch. Also das ist ja auch eine Frage, wenn man als Nachfahrin der TäterInnen-Generation schreibt, zu sagen, auf wessen Schultern schreibe ich jetzt hier eigentlich? Ja, also diese Positionierung ist total wichtig und sinnvoll. Und dann ist ja auch trotzdem schon wieder die Frage, so, oder etwas, was man mitreflektieren kann, von wessen Wissen profitiere ich jetzt gerade hier und wie gehe ich damit um?
Voll. Also das war ja auch, dass das Schreiben damit begann, erstmal sehr, sehr, sehr viel zu lesen. Und ich ja nicht jetzt seit 20 Jahren auch jedes Buch da kenne. Und deswegen war das erstmal echt sehr, sehr, sehr viel Lesearbeit. Aber auch sehr, also das war auch wofür ich sehr dankbar bin. So, weil das hat echt sehr viel bei mir auch nochmal geändert. Auch so jetzt sogar das, was so jetzt in diese Videos fließt, glaube ich, hat sich auch sehr stark verändert durch diese Lesearbeit einfach. Ne? Und ich glaube auch, dass viele der Bücher waren einfacher zu lesen, andere aber eben halt nicht und sind einfach nicht sehr gut zugänglich für ein sag ich mal, Mainstream-Publikum. Und deswegen wollte ich schon auch diesen Schriften, sage ich mal, eine Bühne geben, zu sagen, ich versuche das jetzt so einfach, wie es geht, zusammenzufassen. Auch so Theorien wie eine Singularität oder eben Historikerstreit, hast du ja auch schon erwähnt. Aber trotzdem zu sagen, wenn man irgendwie sagt, ich möchte gerne mehr dazu lesen, dann gibt es irgendwie da eben auch Literaturanmerkungen und so weiter, wo man dann sich weiter informieren kann und jetzt nicht, also ich hoffe das nicht, dass man den Eindruck bekommt, ich gebe Gedanken als meine eigenen aus, die es vielleicht gar nicht sind. Also man merkt hoffentlich auch und ich nenne das ja auch an vielen Stellen, dass so natürlich Bücher wie von Max Czollek, hast du ja auch schon erwähnt, Michael Bodemann und so weiter, also Namen, die man einfach kennt, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dass natürlich die auch für mich eine große Rolle gespielt haben und auch die ersten Bücher waren, die ich so gelesen habe zu dem Thema und dass das auch eben Platz findet in dem Buch, aber auch so genannt wird und von mir vielleicht noch weiterentwickelt, dann auch auf aktuelle Beispiele, also eben was eben auch auf TikTok stattfindet oder eben was jetzt erst vor kurzem in den sozialen Medien, wie sich das irgendwie da abgebildet hat, was aber im Grunde schon AutorInnen vor vielleicht 30, 40 Jahren geschrieben haben. Ich glaube, das war auch die sehr spannende Transferarbeit, sage ich mal, ne, das dann nochmal weiter anzuwenden auf die Gegenwart und dann zwar Beispiele zu übernehmen, die vielleicht auch Sie schon genannt haben, aus den 80ern, aber auch zu sagen, findet man auch Beispiele in der Gegenwart und auch wenn vielleicht dann keine Überlebenden mehr im Bundestag sprechen, sondern deren Nachfahren, aber zu sehen, oh doch, aber die Dynamiken sind schon weitestgehend noch dieselben.
Mhm. Ja, und ja auch nicht nur so eine weiter Entwicklung im Hinblick auf die Gegenwart, sondern ja auch irgendwie, also ich würde das schon fast so eine Art, auch vielleicht so eine Kooperation oder so nennen, weil du ja die eine andere Perspektive einbringst und mit den Inhalten der Bücher arbeitest und das dann für deine Positionierung, deine Arbeit einordnest oder so integrierst im Sinne von, was machen wir denn jetzt? Also was mache ich denn mit dem Wissen, das ich aus eben all diesen Texten und von all diesen AutorInnen und so weiter gelernt habe. Und das ist ja schon was Besonderes. Also es geht ja jetzt nicht jeder irgendwie hin. Es haben ja viele Menschen diese Bücher gelesen und nicht jede Person setzt das irgendwie aktiv um oder so. Das ist ja auch gar nicht immer so einfach. Jetzt hast du so eine Plattform, wo du das machen kannst. Aber das ist ja schon auch wichtig, das zu sehen und zu reflektieren, dass es eben möglich ist zu sagen, und das ist die Art und Weise, wie ich diese Texte auch ernst nehme, reflektiere und dann versuche, ja, meinen Beitrag in Anführungsstrichen dazu zu leisten oder so, ja.
Ja, und immer mit dem Blick eben auf eine Zielgruppe, ne, die noch nicht vielleicht so viele Texte davon gelesen hat und vielleicht auch nicht lesen wird, aber trotzdem dann das, was dahinter steckt, an Theorie verstehen.
Ja, danke. Ich bin kein so ein riesengroßer Fan von diesen Fragen und es ist aber trotzdem so schwer, sie nicht zu stellen. Wie stellst du dir jetzt irgendwie in der Zukunft eine Erinnerungskultur vor, die anders ist als die, die wir gerade haben? Oder wie muss das Ganze jetzt in Schule aussehen? Was muss alles geändert werden? Weil ich glaube, dass Menschen, die dein Buch lesen oder die viele Bücher über diese Themen lesen, die müssen natürlich auch selber nachdenken. Ja? Also das ist immer so ein bisschen schwierig, weil es dann so ist, so, ja, du bist jetzt die Autorin, du hast ein ganzes Buch dazu geschrieben und jetzt frage ich dich auch noch so, ja, was heißt das jetzt? Kannst du mir das bitte nochmal zusammenfassen? Und was soll ich jetzt bitte machen, wenn ich am Montag in die Schule gehe oder wenn XY am Montag die nächste Veranstaltung plant oder so?
Ja, ich glaube, wenn es jetzt so um Schulkontext zum Beispiel geht, zu sagen, natürlich kann man nicht den kompletten Lehrplan umschmeißen. Und das meine ich auch mit, es muss sich nicht alles um 180 Grad drehen und machen alles komplett anders. Und das hat man ja auch nicht immer so selber in der Hand. Aber das ist zum Beispiel, wenn im Lehrplan steht, Widerstand gegen das NS-Regime, dass man dann eben wirklich überlegt, ja, natürlich sprechen wir über Sophie Scholl und über Stauffenberg-Attentat, aber schafft man das vielleicht auch, zumindest zu erwähnen oder zu vermitteln in Schülerinnen und Schülern anhand von ein paar Beispielen, dass sich auch Verfolgte gewehrt haben gegen ihre eigene Vernichtung und man nicht so darüber spricht, als wären sie, wie Zitat von einigen Überlebenden, die gesagt haben, wir sind eben nicht wie Schafe zur Schlachtbank gegangen, aber dieses Bild vermittelt man sich irgendwie so, ne, in der Öffentlichkeit. Also ich glaube, oder wenn man eben über Verbrechensorte und Tatorte spricht im Kontext Schule, dass man dann auch klar auch über Auschwitz spricht und vielleicht besucht man ein größeres Stammlager in der Gegend, aber vielleicht schafft man es ja auch trotzdem, dass man sagt, man erwähnt zumindest mal auch Tatorte, die ein bisschen mehr so im Stadtbild liegen, wo irgendwie Stätten der Zwangsarbeit oder Außenlager oder Todesmarsch vorbeigingen oder so. Also ich glaube, diese Bezugspunkte zu finden, aber eben auch so ein bisschen zu brechen mit dem Korsett, was man aber eben hat. Ne? Also das ist ja das, was Lehrkräfte mir zumindest so erzählen. Klar, die können da auch nicht jetzt sich ausdenken, worüber sie dann da sprechen. Also ich glaube, das ganz konkret fände ich wichtig. Und weil bestimmt ja auch Institutionen zuhören oder Menschen, die Institutionen arbeiten und ich jetzt da auch wieder meine Rolle als TikTokerin zurückgehe, ist auf jeden Fall, dass man diese Plattform ein bisschen eher ernster nimmt. Das hoffe ich auf jeden Fall stark. Also wenn man in 5 Jahren, in 10 Jahren denkt, dass dann, wenn die nächste Plattform nach TikTok kommt, und die wird ja auf jeden Fall kommen, dass man es dann nicht so verschläft wie jetzt. Also dass man dann sofort dort ist und sofort auch das ernst nimmt. Und wenn die dann wieder weg ist nach einem halben Jahr, hat man es aber zumindest ernst genommen und da seine Gehversuche gemacht. Aber man muss einfach schauen, dass man mit dem Thema überall präsent ist, so viele Menschen sind und auch gerade viel junge Menschen. Und dass man das dann 2025, wo wir jetzt sprechen, immer noch nicht geschafft hat auf TikTok, also ich spreche jetzt für sehr viele Institutionen, Stiftungen, Gedenkstätten, Museen und so weiter, Vereine, dass man da es noch nicht geschafft hat, so eine wirklich stabile, erfolgreiche TikTok-Strategie zu haben oder generell Social-Media-Strategie. Das finde ich schon echt ein krasses Versäumnis, weil das hat sehr viel Potenzial, eben in einem sehr intimen Raum, über Schule, über Gedenkstättenbesuche hinaus, Menschen für das Thema vielleicht erstmal zu interessieren, dass sie merken, sie haben ein Interesse, wenn es ein bisschen anders erzählt wird, in ihrem Tempo, auf ihre Plattform. Aber dass man da das irgendwie, ich weiß nicht, immer noch belächelt, nicht ganz ernst nimmt, aber auf jeden Fall vernachlässigt, das finde ich schon, das finde ich peinlich an manchen Stellen, wirklich, weil man dann ja dann trotzdem der Plattform so zutraut, dass sie unsere Jugendlichen radikalisiert und dass man dann viel über Falschinformationen und wie gefährlich KI ist in dem Kontext, aber dass man dann nicht sagt, okay, dann sind wir vielleicht jetzt hier ein Gegenangebot, das stattdessen in sehr vielen Händen von privaten Creatern liegt, und da bin nicht nur ich gemeint, es gibt ja auch viele andere, die über geschichtliche Themen sprechen oder politische Themen. Das hoffe ich, dass sich das ändert und bei der nächsten Plattform alle von Anfang an dabei sind und sich damit beschäftigen und das ernst nehmen.
Danke. Da schwingt jetzt schon so ein bisschen so eine Hausaufgabe mit drin. Die gibt es immer am Ende von Kleine Pause. Die gibt es nicht am Ende von Erinnerungsfutur, aber vielleicht machen wir das trotzdem irgendwie was, wo du sagen würdest, mach doch mal das und das morgen, übermorgen, in der kommenden Woche.
Mhm. Ja, ich würde wirklich sagen, und das ist ja eigentlich eine sehr schöne Hausaufgabe, TikTok zu nutzen mal, weil ich das wirklich sehr, sehr oft, und ich weiß, man kann diese Plattform kritisieren, sollte man auch und sie auch kritisch sehen, aber trotzdem habe ich das Gefühl, wir sprechen sehr, sehr viel darüber und es sprechen sehr viele Menschen darüber und ich denke auch Lehrkräfte, ne, und dass man eine Plattform, die die eigenen Schülerinnen so heavy nutzen, dass man die zumindest auch kennt und die Mechanismen erkennt und weiß, warum sehen diese Menschen was ganz anderes auf ihre For You-Page als ich und warum sehe ich nach 10 Minuten Nutzung eher diese Inhalte und nicht diese, so, ne? Also dass man so ein bisschen da dahinter steigt und weiß, was bedeuten Interaktionen, wie sind Livestreams dort aufgebaut. Das, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig und würde auch helfen, glaube ich, weil das immer noch was ist, was viele nicht machen. Und die produzieren dann auch Inhalte, also wenn wir wieder über Gedenkstätten zum Beispiel sprechen, Inhalte, ohne dass sie gefühlt so ein bisschen Gespür entwickelt haben dafür, wie so der Ton auf der Plattform ist. Und das braucht man einfach. Und ich glaube, das hilft in jeder Debatte über das Thema. Und deswegen ist die Hausaufgabe auf TikTok nutzen und sich da dann mal so ein bisschen durchscrollen und nicht gleich komplett verschlucken lassen, aber zumindest eben merken, wie leicht es ist, verschluckt zu werden.
Ja, vielen Dank. Danke, Susi. Wir könnten noch über so viele unterschiedliche Themen reden und natürlich irgendwie decken wir auch so viele Themen, die du in dem Buch ansprichst, nicht in einem so ein Podcast-Gespräch ab. Das ist ja klar, dafür gibt es ja aber das Buch. Und ich muss sagen, ich bin voll froh, dass wir zusammen in diesem Netzwerk sind, dass ich dir folgen darf, dass ich das auch für die Schule nutzen kann, auch wenn ich keine Geschichtslehrerin bin. Das ist ja auch oft so eine Verortung. Das ist auch nochmal ein anderes Thema und so. Ne? Aber ja, ich bin sehr begeistert von deiner Arbeit und ich habe mich sehr gefreut, dass das Buch jetzt rausgekommen ist. Und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Das ist ja auch ganz aufregend in den ersten Wochen jetzt.
Ja, auf jeden Fall. Ja, danke. Das Gespräch hat mir Spaß gemacht.
Und an alle, die zugehört haben, ebenfalls vielen Dank. Und wir packen natürlich noch was in die Shownotes und folgt gerne. Da findet ihr dann auch alle Links zu deinen Accounts. Bis zum nächsten Mal. Ja.